Für uns ist es Zeit, in die Bibel zu blicken, unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium. Und wir haben Besuch aus Maria Laach aus der Benediktinerabtei in dieser Woche. Bei uns im Studio ist Pater Philipp Meyer. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Lebenslauf sprechen, und zwar dass man sich entscheidet, Mönch zu werden. Das ist ja jetzt nichts, was unbedingt jeder machen würde. Ich habe mir drei Momente rausgesucht. Ihre Berufung, Ihre Profess und Ihre Priesterweihe. Also Berufung, fangen wir mal ganz einfach an. Wieso entscheidet man sich, ich werde Mönch, ich werde Benediktiner?
Das war für mich eine relativ nüchterne Entscheidung. Das war ein längerer Prozess. Ich habe Benediktiner kennengelernt. Ich habe aber auch damals in Köln noch Musik studiert, war im kirchlichen Leben drin, war im Domchor mit drin und war, wie gesagt, oder bin auch von Leib und mit Leib und Seele Musiker. Und dann war die Frage, als die für mich dann kam, Priester werden zu wollen, doch die große Option, ins Kloster zu gehen. Ich denke, im Nachhinein kommt das auch sehr von der Kindheit schon her, dass ich immer im Chor gewesen bin. Und wir sind ja auch im Mönchschor. Wir singen Gregorianik, stehen uns gegenüber, singen im Chor. Ich glaube, dieses Gemeinschaftsleben ist schon irgendwie sehr tief in mir drin, dass ich gesagt habe, wenn ich Priester werden will, dann in einer Gemeinschaft. Und da lag Maria Laach als wunderschönes Kloster hier bei uns in der Eifel, gar nicht weit weg von Köln und im Rheinland gelegen, ganz nahe. Und dann bin ich da einfach eingetreten.
Welche Rolle spielt denn dabei die Ordensgemeinschaft, für die man sich entscheidet? Es gibt ja so viele mannigfaltige Möglichkeiten.
Also es hat für mich schon eine große Rolle gespielt, wie da Liturgie gefeiert wird, dass da nicht jeder mit seinem Brevier sitzt und man das einfach betet, in einer kleinen Gemeinschaft runterspricht, sondern diese Art von gesungener und feierlicher Liturgie. Aber im Nachhinein muss ich ehrlicherweise sagen, wenn das damals Zisterzienser gewesen wären, wäre ich auch da eingetreten.
Auf die Botschaft und auf das Leben als Mönch kommt es an. Dann gibt es die Profess, die man im Prinzip vergleichen kann mit der Hochzeit eines Ehepaares. Genau, es gibt aber zudem, was mir gar nicht so sehr bewusst war, den unabhängig davon dann auch noch die Priesterweihe. Also man wird erst in den Orden aufgenommen und wird dann später geweiht. Bei Ihnen lagen da nochmal 4 Jahre dazwischen. Das sind zwei Schritte, die wahrscheinlich ihre ganz eigene Signifikanz haben, ne?
Ganz genau. Also es ist in allererster Linie wichtig, dass ich Mönch geworden bin. Dafür bin ich ins Kloster gegangen und dafür steht auch die Profess, die ich genau nach Ablauf der vorgesehenen 5 Jahre am 1. Oktober 2011 auch noch mitten im Studium abgelegt habe. Ich habe dann noch weiter studiert, 2 Jahre, und habe mich dann durch das Studium und mit dem Studium dann auf die Priesterweihe vorbereitet. Wir sind also in Maria Laach alles Mönche, und dann gibt es ein paar, die sind nicht Mönche, das sind die Brüder und die Patres, die Priestermönche. Aber wir haben alle heute als Mönche das gleiche Stimmrecht, das gleiche Kapitelsrecht, und das leitet sich von der ewigen Profess ab und hat nichts mit der Priesterweihe zu tun. Die Priesterweihe ist dann nochmal ein besonderer Dienst im Kloster, an der Gemeinschaft und natürlich an den Menschen, die zu uns kommen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Gibt es was, was man als Mönch nicht machen darf, was man als Priester machen darf?
Das Unabhängig vom Gottesdienst. Ja, das Gleiche, wie es draußen auch geht. Also natürlich die Eucharistie feiern, Beichte hören, diese Art von Seelsorge an den Menschen. Aber im Kloster habe ich auch ganz normale Aufgaben, wie sie andere Mönchbrüder auch haben.
Und zu denen gehört heute unser Gespräch zum Tagesevangelium in der ganzen Woche. Wir hören gemeinsam den Text aus dem 13. Kapitel des Matthäusevangeliums, die Verse 36 bis 43. Und gleich reden wir darüber.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit verließ Jesus die Menge und ging nach Hause. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre.
Unser Text des Evangeliums heute aus Matthäus Kapitel 13. Ich finde das ganz interessant. Das ist eine Frage, über die ich persönlich vor ein paar Tagen nachgedacht habe, weil ich über einen Artikel gestolpert bin, wo drin stand, es ist ja die klassische Auffassung, dass das Alte Testament so die Rache bedeutet und den Zorn Gottes. Das Neue Testament mit Jesus aber sich komplett fixiert auf die Nächstenliebe, auf die Vergebung, auf das Mitmenschliche. Und jetzt haben wir die Geschichte vom Ende der Welt, vom jüngsten Gericht. Das ist ja eigentlich alles anderes als Nächstenliebe und Versöhnung. Wie geht das zusammen mit der Botschaft Jesu?
Ich denke erst einmal, dass man diesen Dualismus nicht machen darf zwischen Altem und Neuen Testament. Von der Theologie mal ganz abgesehen, gibt es in beiden Testamenten solche und solche Szenen. Und das hier, was wir gerade gehört haben, ist nicht das einzige sogenannte Drohwort Jesu, nicht seine einzige Gerichtsankündigung. Das Problem ist, was wir daraus gemacht haben aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, dass man einen Rachegott hergestellt hat und dass man quasi dagegen einen lieben Gott gesetzt hat, den meines Erachtens kein Mensch braucht. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir auch in der jetzigen Situation deswegen stecken, weil man irgendwie einen lieben Gott propagiert hat, den man sich hier und da mal ins Zimmer zaubern kann, um die Kinder zu trösten. Und sonst braucht man ihn nicht. Er hat keine Relevanz im Leben. Und das ist nicht die Botschaft Jesu. Und das müssen wir als Kirche auch wissen.
Sondern?
Es geht nicht darum, dass wir uns diese Worte Jesu zu eigen machen dürfen und plötzlich mit unserem eigenen Mund wiedergeben dürfen. Wenn du das und das tust, dann wirst du in der Hölle schmoren, wie schon Jesus gesagt hat. Das Gericht ist nicht unsere Aufgabe. Aber es ist wichtig, dass wir uns dem ganzen Jesus stellen, seiner ganzen Radikalität und seiner ganzen Botschaft. Und die ist kein Ponyhof, sondern die umfasst die ganze menschliche Existenz. Aber ein Ansatz ist für mich da ganz wichtig, dass Jesus bei diesen ganzen Botschaften immer zwei verschiedene Adressaten hat. Diese großen Gerichtsreden, diese großen Sprüche über das Ende der Welt oder über das Feuer, die geht immer an eine Gemeinschaft. Die geht immer an viele. Und dann gibt es den Jesus, der aber als Seelsorger ganz konkret einer Person aufhilft, sie weiterbringt, sie wieder auf den Boden der Liebe zurückholt. Denken wir nur an die sogenannte Ehebrecherin kurz vor der Steinigung oder den Sünder Zachäus, den Zöllner Zachäus. Da ist nichts von Gericht und Hölle und Feuer. Da spricht Jesus das Wort des Lebens ganz konkret in ein menschliches Leben hinein, aber auch mit einer Gewissheit. Der sagt der Sünderin nicht, es ist völlig egal, was du gemacht hast. Er sagt, ich helfe dir auf, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, geh und tue es nicht mehr, was du getan hast. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dieser Radikalität stellen.
Das ist eigentlich ein interessanter Ansatz oder der richtige Ansatz genau dafür. Wenn wir das jetzt versuchen, auf uns heute umzumünzen, wenn ich das jetzt mir eine Botschaft davon mitnehme, ich kann jetzt schlecht rausgehen und sagen, Leute, wenn ihr glauben wollt, das Leben ist kein Ponyhof. Was sage ich denen ins Gesicht?
Also wenn wir mal bei diesem klassischen Begriff Sünde zum Beispiel bleiben, womit ja man ja heute auch nicht mehr ganz viel zu tun haben will, weil es ein Begriff ist, der mich natürlich an meine eigene Grenze und meine Schwächen erinnert und mich mit denen konfrontiert, dann denke ich immer wieder, auch wenn ich selber mal zur Beichte gegangen bin, an das Evangelium, an die Perikope von der berühmten Gerichtsrede mit den Schafen und mit den Böcken. Ich habe mich, glaube ich, einmal in der Predigt bei einer Primizmesse dazu verleiten lassen, wirklich zu sagen, zu diesem Evangelium, da müsste uns eigentlich der Arsch auf Grundeis gehen. Weil bei dem, was wir oft so als unsere Schwächen, Fehler und in der Beichte auch als die Sünden benennen, hat oft nichts damit zu tun, was uns Jesus in diesem Evangelium sagt. Und ich glaube, gerade die Päpste des letzten und diesen Jahrhunderts und Papst Franziskus sicherlich in seiner ganz eigenen Art und Weise und auch in einer Radikalität, bringt das wieder zum Vorschein. Vergesst mal das, was ihr immer so glaubt, was Problemchen und Fehlerchen sind, auch in der Kirche, sondern schaut, was hat Jesus gesagt? Hast du Nackte bekleidet? Hast du Hungernden zu essen gegeben? Hast du die Toten begraben und die Kranken besucht? Und ich glaube, da hat jeder wirklich ganz relevante Punkte in seinem Leben, wo er sich an allererster Stelle mal prüfen sollte, wo sind denn da meine Fehler und Schwächen? Alles andere kommt auch, aber ist dem vielleicht ein bisschen nachgeordnet.
Das nehmen wir uns mit heute in den Tag. Unser Text zum Matthäusevangelium. Unser Gesprächspartner ist Pater Philipp Meyer, Benediktiner aus Maria Laach bei uns im Studio. Ich danke Ihnen ganz herzlich und morgen früh hören wir uns wieder.
Ich freue mich drauf. Schönen Tag.